Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserer Triathlon Querbeet Folge 275. Wir sind wieder in der DTU Plauderecke und ich habe heute das riesige Vergnügen, dass ich nicht alleine bin, sondern wir sind zu viert und ich habe mir heute Lisa Perlet eingeladen von der DTU, Jana Beckmann von Mental Talent aus Nordrhein-Westfalen und Marlene Gormes-Göggel, die bis vor kurzem noch bei der DTU Profi-Triathletin war. Und wir sind ganz gespannt, wie wir unser Thema anlässlich des Weltfrauentags zum 8.3. heute für den Ausdauersport, speziell im Triathlon, euch ein bisschen offenlegen können. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten durch alle Experten, die mich heute unterstützen. Und dieser Weltfrauentag, den die UNO 1975 anerkannt hatte, war ursprünglich ein Kampftag. Und zwar von den Arbeiterinnen, die aufmerksam machen wollten auf bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und über das Gender Pay Gap könnten wir immer noch sprechen, wollen wir heute aber nicht. Und einen Kampftag wollen wir eigentlich auch nicht draus machen, sondern unser Hauptanliegen ist heute eigentlich, dass wir für euch da sein wollen, um die Perspektiven von uns Frauen im Ausdauersport ein bisschen offener zu gestalten. Und Lisa solltet ihr noch kennen aus der DTU Plauderecke von vor meiner Zeit, sage ich mal. Lisa ist gerade in Elternzeit und steht uns aber heute aus dem Allgäu zur Verfügung. Vielen Dank, dass du da bist. Dann haben wir Marlene Gormes-Göggel bei uns im Podcast. Ich versuche dich mal vorzustellen, Marlene. Ich habe recherchiert und mein Blatt hat leider nicht ausgereicht, um all das aufzuschreiben, was du gemacht hast. Deswegen eine kurze Zusammenfassung. Du bist 1993 geboren und die längste Zeit deines Lebens für den SSV Ulm 846 gestartet. Du hast ungefähr 80 Starts seit 2009 in der WTCS-Serie gemacht und hast den Weltcupsieg 2021 in Italien feiern dürfen. Du bist seit 2021 verheiratet und hast einen Master in Film und Media Arts 2018 abgelegt und das, glaube ich, in den USA. Da musst du mir gleich noch mal mehr dazu erzählen. Du warst den längsten Teil deiner Zeit Spitzenathletin der Bundeswehr im Spitzensport und du hast 2021 die Goldmedaille in Hamburg im Mixed Team, also im Relay, gewonnen und warst gleichzeitig einen Tag vorher, findet das ja immer statt, das wissen die Insider, Platz 6, also Top 10 in einem Weltcup in Hamburg erreicht. Sie nickt schon ein bisschen, das kann also nicht ganz so falsch sein.
Ja, stimmt alles. Ich muss nur einmal einhaken. Ich bin leider nicht die längste Zeit für ein SSV Ulm gestartet, aber wohl die intensivste Zeit. Also kann man schon wahrscheinlich so stehen lassen. Aber ja, mich hat's vor 7 Jahren nach Ulm verschlagen durch meinen Mann. Und genau, seit ein paar Jahren starte ich für ein SSV. Und ja, da ist auch mein Herz. Deswegen passt das schon ganz gut.
Sehr gut, das freut mich. Schön zu hören. Janas Herz, naja, das kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen, wo das gerade ist, aber Jana ist psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und hat auch darin eine Approbation abgelegt. Sie hat einen Bachelor auch in Hamburg in der Medical School 2018 abgeschlossen und hat danach ihren Master in Leipzig absolviert und arbeitet jetzt seit 2015 an der Sporthochschule Köln mit Schwerpunkt Angststörungen, Anpassungsstörungen bei Lebenskriegen und psychologischen Problemen im Leistungssport, arbeitet hier viel mit jungen Athletinnen und ist derzeit hauptsächlich bei Mental Talent, um das mal englisch auszusprechen, zu finden. Das wird von der Sportstiftung Nordrhein-Westfalen finanziert und fördert die Angebote zur verantwortlichen Umgang mit sich selbst und Belastung im Leistungssport für NK1 und LK+ Athleten. Und Janas Ziel ist es hier, dass sie hauptsächlich das Spannungsfeld der sportlichen Karrieren von den jungen Athleten gut integrieren können mit ihrer persönlichen Lebensentwicklung und steht hier als Psychologin direkt für diese Athletinnen zur Verfügung und ist heute bei uns. Jana, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Das ist Janas Podcast-Premiere. Das muss ich jetzt mal droppen, ganz kurz. Ja. Ist aber nicht so schlimm, weil sie ist komplett vom Fach und ich glaube, sie hat vielleicht nur das Mikro angestellt und arbeitet sonst einfach genauso weiter.
So mache ich.
Ich möchte erst einmal Lisa fragen, wie steht's dann von der DTU aus um die Zahlen und um, ich sage jetzt mal, das Arbeitsfeld, was sie immer noch bearbeitet, sobald sie aus ihrer Elternzeit zurück ist. Geben uns doch da mal so einen kleinen Ist-Stand. Was macht die DTU so?
Ja, ich freue mich zunächst auch, dass ich dabei sein darf und dass wir wieder über dieses Thema sprechen, dieses so wichtige Thema, bei dem in den letzten Jahren viel passiert ist. Wir als DTU haben 2021 uns dem Thema im Bereich Sportentwicklung intensiver angenommen. Es fällt in den Bereich Gleichstellung, wo wir eben auch über das Thema Frauen im Triathlon beziehungsweise Stärkung der Frauen im Triathlon sprechen, diskutieren, da in Erfahrung bringen, wie der Ist-Stand ist, wo wir hinwollen, Konzepte entwickeln, Angebote platzieren etc., damit wir noch mehr Frauen in den Triathlon-Sport bekommen oder für diese Sportart begeistern. Das Ganze machen wir unter dem Kampagnennamen She Inspires. Vielleicht hat das die ein oder andere schon mal gehört. Es gibt ganz viele Informationen auf unserer Website dazu, auch eine Listung von Angeboten. Wir haben schon verschiedene Panel-Talks oder Experteninterviews da gehabt, wo es ja einfach ganz, ganz viel Input gibt zu frauenspezifischen Themen im Triathlonsport. Allgemein kann man sagen, dass sich die Zahlen auch positiv entwickeln, natürlich immer Steigerungsbedarf haben, aber um hier mal ein bisschen Futter zu geben oder ein paar zu nennen. Wir liegen basierend auf unseren Mitgliederzahlen bei 32% Frauenanteil im Breitensport. Bei den Trainerinnen, die bei uns lizenziert ist, ist das sogar ein bisschen mehr. Da sind es knapp 40% aller Lizenzen sind quasi an Frauen ausgegeben. Wo wir noch ein bisschen Steigerungspotenzial haben, sind die Kampfrichter. Auf Landeskampfrichterebene liegen wir dabei 31%, Kampfrichterinnen auf Bundeskampfrichterebene nur 17%. Aber auch da gibt es bereits von den Kollegen entsprechende Initiativen, um den Nachwuchs zu fördern. Also das Schöne ist, dass die Zahlen nicht rückgängig sind, sondern dass jetzt nicht nur unsere Initiative, das muss ich dazu sagen, sondern die vielen, die es in der Triathlon-Landschaft gibt, dass die scheinbar fruchten. Und gleichzeitig erleben wir eben, dass wir dranbleiben müssen an dem Thema, dass es besondere Themen gibt, die Frauen insbesondere beschäftigen. Und ja, ein solches wollen wir auch heute aufgreifen.
Da muss ich dann gleich mal Marlene fragen. Also ich bin auch längste Zeit meines Lebens Sportlerin gewesen, bis ich die Exit-Strategie Kind gewählt habe. Dann war mit Sport eher weniger. Und ich habe auch Triathlon gemacht. Und ich würde aber gerne dich fragen, wenn man jetzt im Weltcup startet, dann, klar, es gibt seit längerem eigentlich dieses Mixed-Format, aber ansonsten starten ja die Männer für sich, früher oder später, und die Frauen für sich. Und man lernt ja gerade in so einer Serie, man sieht ja immer die gleichen Mädels letztendlich. Die Nationen schicken immer die gleichen, oder fast immer die gleichen, je nach Qualifikation, weißt du selber, immer die gleichen Girls dahin. Wie geht man da so wie mit sich um? Also wie ist so wie ist die Kommunikation so unter den Frauen?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist definitiv so, dass man eigentlich immer dieselben Gesichter wieder sieht. Und was eigentlich ganz schön ist, dass sich da schon auch Freundschaften oder gute Bekanntschaften tatsächlich über Nationen hinweg entwickelt haben, weil man teilweise dann auch unfreiwillig irgendwie derselben Reisegruppe angehört, wenn man zum Beispiel drei gleiche Wettkämpfe macht, die nah aneinander liegen. Und dementsprechend ist es eigentlich nichts Negatives. Es gibt natürlich auch irgendwo eine gewisse Ruhe und Sicherheit, wenn man immer so dieselben Personen und Gesichter um sich rum sieht. Genau, aber ich denke natürlich am Ende immer irgendwo bei sich bleiben. Es ist schon auch immer sehr trubelig. Ja, viele verschiedene Nationen, männlich, weiblich, kommen da bei so WTS-Rennen oder Weltcup-Rennen zusammen. Und ja, das ist ein Mix aus Sprachen, aus Kulturen, aus keine Ahnung, und das natürlich gemischt mit irgendwo Aufregung und Wettkampfnervosität. Genau, da muss man einfach bei sich bleiben und versuchen, sich da so Routinen und Strategien zurechtzulegen.
Und wie würdest du so die mentale Komponente unter den Frauen beschreiben, weil ihr seid ja nach wie vor ab dem Zeitpunkt X Konkurrentin, also nicht nur beim gleichen Anfahrtsweg, sondern vor allen Dingen auch im Wettkampf. Kannst du da irgendwie was Spezifisches beobachten, wie ihr miteinander untereinander umgeht, und wie würdest du die mentalen Stärken von den Frauen gegenüber den Männern beschreiben? Hast du da Unterschiede festgestellt, beobachtet?
Meinst du jetzt innerhalb einer Nation oder innerhalb eines Wettkampffeldes?
Ja, innerhalb von zum Beispiel dieser WTS-Tour, also innerhalb von einem Wettkampffeld.
Ja, also ich glaube tatsächlich, am schwierigsten ist es, dass oder war es, dass wir Deutschen so gut waren und dann das natürlich intern sehr schwierig für uns alle war, weil man wusste, okay, wenn jetzt Person X, obwohl man ja derselben Nation angehört, konkurriert man gegeneinander. Und wenn jetzt Person X, mit der ich mir ein Zimmer teile und mit der ich mich eigentlich sehr gut verstehe, vor mir ins Ziel kommt, dann rutsche ich im Ranking hinter sie und kann zum Beispiel beim Test-Event oder bei einem Quali-Rennen für Olympia nicht starten. Also das war eher tatsächlich jetzt die letzten Jahre eine sehr, sehr große Herausforderung innerhalb des deutschen Frauenteams. Ja, es gibt ja immer so Klischees, dass, ja, keine Ahnung, Frauen irgendwie mehr hinterm Rücken reden und irgendwie manipulativer sind, wenn es zu so, ja, Wettkampfsituationen oder Drucksituationen kommt. Und ich kann nur sagen, ich habe dasselbe auch bei männlichen Sportlern beobachtet. Also ich kann das tatsächlich nicht bestätigen. Ja, ob Frauen jetzt gewisse, ja, mentale Fähigkeiten haben, die Männer nicht haben, weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, Frauen können oft schon besser auch beschreiben, wie es ihnen geht, und reflektieren vielleicht früher, stärker oder generell reflektieren einfach, ja, wenn vielleicht auch was mal falsch läuft. Also wenn es irgendwie in eine falsche Richtung läuft. Genau, also das habe ich schon ab und zu beobachtet, dass da bei Frauen vielleicht mehr Offenheit auch herrscht, so Probleme anzusprechen oder ja, sich mit Problemen auseinanderzusetzen.
Ja, interessant. Vielen Dank jedenfalls dafür. Jana, was kannst du mit dem Beispiel beobachten in puncto vielleicht Reflexionsfähigkeit, vielleicht auch Kommunikation innerhalb von so einem Team, wo immer Druck und Unterschiedlichkeit mental verarbeitet werden muss, vielleicht auch gegenüber von Trainern, weil die sind ja noch, ich sage jetzt mal, der wichtigste Faktor irgendwo im Leistungssport, aber auch immer so ein bisschen dazwischen. Was sind so deine Erfahrungen dazu?
Und das vielleicht auch anlehnen an das, was Marlene gesagt hat, halt wichtig zu berücksichtigen, dass man das gar nicht so stereotyp festhalten kann, also dass diese Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Athletinnen, diese typischen Merkmale oder Profile, auch immer das Umfeld und Kultur, in der die Athleten züchtigen müssen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht und auch in Studien hier in der Sporthochschule herausgefunden, dass es Einbußen im Wohlbefinden gibt bei Frauen im Vergleich zu Männern, dass die ein höheres Stresslevel aufzeigen, dass die eine geringere Stressresistenz auch haben. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel eine hohe Ausdauer, ein hohes Durchhaltevermögen haben, dass sie bei Müdigkeit sehr strukturiert noch arbeiten können, dass die ihre Trainingspläne zum Teil konsequenter umsetzen. Das ist doch das, was ich so in der eigenen Erfahrung mit Athleten gemacht habe. Und ein wichtiger Punkt, dass sie häufig auch sehr reflektiert mit eigenen Themen umgehen. Also dass sie wirklich sich selbst beobachten können, sich selbst einordnen können, sowohl was die Leistung, aber auch was so die eigenen Emotionen und Bedürfnisse angeht. Das ist immer ganz spannend in der Arbeit mit Athleten. Und das spiegelt sich auch in der Inanspruchnahme von Angeboten wieder. Also wir machen die Erfahrung, dass weibliche Athletinnen psychologische, sportpsychologische Betreuung immer noch häufiger auch als männliche Athleten.
In meiner Wahrnehmung jetzt auch vielleicht ein bisschen im Nachgang nach den Olympischen Spielen gibt es auf ARD, ZDF wirklich gute Reportagen. In meiner Wahrnehmung nimmt diese Komponente, was zwischen den Ohren passiert, mentale Stärke, psychologische Betreuung, kriegt ein großes Sprachrohr. Man sieht, dass das eine Wichtigkeit hat, dem sich die Verbände auch annehmen, indem sie auch Psychologen fest anstellen und auch mit so Olympischen Spielen nehmen. Ich glaube, dass es heute jedenfalls bei größeren Verbänden, die das letztendlich auch leisten und bezahlen können, einfach schon gang und gäbe. Aber vielleicht eine Frage für unsere Zuhörer, weil wir haben ja nicht so viele Spitzenathleten, einfach weil es auch nicht so viele gibt hier heute, denke ich mal. Deswegen die Frage an dich zurück, Jana. Wie kann man denn als Breitensportler eine sportpsychologische Betreuung in Anspruch nehmen, ohne dass man über die Krankenkasse laufen muss, über einen Arzt laufen muss? Wo wendet man sich am besten hin?
Ja, gute Frage, Nina, die uns auch immer wieder erreicht hier an der Deutschen Sporthochschule im Psychologischen Institut. Es gibt bei uns eine Initiative Mental gestärkt, die sich um psychische Gesundheit kümmert, von leistungsorientierten, auch BreitensportlerInnen und auch ehemaligen LeistungssportlerInnen. Die wird aus einem großen Netzwerk an Binnen, bundesweit, aber auch psychologischen Psychotherapeutinnen mit Sporterfahrung. Da kann man Marion Sulpizio schreiben. Das Projekt wird geleitet von Marion Sulpizio und von Professor Dr. Jens Kleinert. Die vermittelt in diesem Netzwerk dann bundesweit Kontakte für AthletInnen. Als Breitensportlerin im Allgemeinen schauen will, kann man immer auf der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie auf der Homepage auch gucken. Da gibt es eine ExpertInnenliste aus Sportpsychologinnen in ganz Deutschland mit entsprechenden Informationen zu Schwerpunkten, was die Sportart angeht, was bestimmte Erfahrungen in einzelnen Sportarten angeht. Da kann man auch immer schauen und den jeweiligen Kontakt suchen.
Vielleicht darf ich da kurz nochmal einhaken und ergänzen. Ich glaube, man kann auch schon ein ganzes Stück vorher ansetzen, was den simplen Austausch, sage ich mal, mit der Trainingskollegin oder den Vereinskolleginnen betrifft. Denn was wir festgestellt haben, als wir unsere Strategie und unseren Konzept für den Bereich aufgesetzt haben und da einfach viel mit Frauen gesprochen haben und in die Community reingehört haben, es sind oft einfach die gleichen Themen, die Frauen bewegen, ohne dass wir das jetzt in der Studie quasi aufgezogen haben und auch ohne, dass ich jetzt hier stereotypisch sprechen möchte, aber es ist einfach oft so, dass bei Frauen gewisse Themen häufiger auftreten. Es ist oft ein etwas geringeres Selbstvertrauen oder größere Versagensängste. Kann ich das? Traue ich mir das zu? Gerade bei Frauen, die in den Triathlonsport einsteigen, die sind sehr skeptisch, ob sie das denn schaffen, alle drei Disziplinen zu machen. Wohingegen bei Männern oft schon irgendwie direkt eine Mittel- oder Langdistanz angestrebt wird. Ja. Was natürlich da auch mit reinspielt, ist einfach so das Thema Körpergefühl. Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Möchte ich mich zeigen in meinem Körper? Das Thema Wettkampfnervosität oder der Umgang mit diesem Druck, den man sich ja oft selbst macht. Also das sind so Sorgen, nenne ich es jetzt mal, oder Herausforderungen, um es nicht so negativ zu nennen, die aber sicherlich ganz viele Frauen haben. Und ich glaube, was da auf jeden Fall schon mal hilft, neben den professionellen psychologischen Angeboten, ist einfach den Austausch mit den Trainingskolleginnen, weil ich mir sehr sicher bin, dass viele da ähnliche Erfahrungen machen.
Ja, und ich finde das gerade ganz spannend. Ich würde da vielleicht noch ergänzen, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Sorgen zum Teil sogar ähnlich sind zwischen weiblichen und männlichen SportlerInnen, aber dann Frauen das häufig einfach belastender wahrnehmen, noch die Themen. Also zum Beispiel sind die Sorgen bezüglich der Leistungsfähigkeit gleich stark ausgeprägt zwischen Männern und Frauen. Aber Frauen nehmen das in dem Moment belastender wahr und diese Unterschiede entstehen häufig, so wurde uns zurückgemeldet, auch von weiblichen Athletinnen, durch Kommunikation von TrainerInnen oder auch anderen FunktionärInnen. Also wenn man dann als Frau hört, das kannst du ja überhaupt nicht mit den Männern noch, kann das super frustrierend sein und auch nicht so dem eigenen Rollenbild entsprechen. Deswegen super wichtig, auch da nicht nur die SportlerInnen zu sensibilisieren, nicht in Kontakt zu gehen, sondern auch das gesamte Umfeld, also TrainerInnen, andere FunktionärInnen aufzuklären. Und die auch vielleicht auch für sportpsychologische Themen.
Ja, mir kommt vor, das hat immer wieder mit Mut zu tun, ob man jetzt angefangen hat mit einem Triathlon und man schiebt sein vielleicht noch als vielleicht Rennrad in die Wechselzone und schaut sich so um und sieht alle Leute, die dann eingefercht in dieser Wechselzone an den Wettkampf antreten und sich vorbereiten. Und da kann ich mich selber erinnern als junge Athletin, wenn man da jetzt nicht in völligem Selbstbewusstsein und mit geschwellter Brust seine Form präsentiert, dann muss man schon ein bisschen Mut haben, den Triathlon anzugehen. Also so, Entschuldigung, so nehme ich das wahr, weil wir sind ja einfach nicht die Profi-Athletinnen, die das jeden Tag machen, die die damit letztendlich ihr Geld verdienen, deswegen sind sie ja Profis. Und da habt ihr ganz tolle Hinweise gegeben. Danke, Lisa. Deswegen haben wir, glaube ich, in Deutschland auch diese Vereinsverbandslandschaft, also vor allem in den Vereinen, wo es, finde ich, auch mutig ist, einfach dabei zu sein, weil es muss nicht immer sofort ein Ironman sein, aber wenn man die erste Hürde überwunden hat, sich vielleicht zu einem Verein anzuschließen, wo man gemeinsam auf vielleicht nur zwei Schwimmbahnen trainiert, dann möchte ich euch alle da draußen auf jeden Fall nur ermutigen, das einfach mal zu probieren, egal wie schnell man ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt am Ende meiner Triathlon-Karriere auch nicht so langsam, aber ich konnte auch am Anfang nichts. Also ich bin da wirklich total untergegangen und habe auch erst mit 21 kraulen gelernt und aus mir ist auch noch ein bisschen was geworden. Deswegen will ich hier ein Mutschild aufmachen, dass man sich jetzt mit oder ohne psychologische Unterstützung traut und bei uns in der Vereinslandschaft mal mitmacht.
Und da finde ich das super, was Jana angesprochen hat, dass es eben auch vor allem auf die ankommt, die schon im Verein sind, wie sie diese Personen aufnehmen und sich präsentieren in dem Sinne von, wer kann denn Triathlon oder dass es einfach auch jede erlernen kann. Also die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht, leider etwas negativerer Art, dass man sich dann nicht sofort so dazugehörig fühlt, weil es einfach gerade auch im Verein eine breite Range auch berechtigt an Niveaus gibt und Ansprüchen. Aber gerade wenn man mit so leichten Selbstzweifeln daran geht, tut es unheimlich gut, motivierend ausgenommen zu werden oder da zumindest erstmal ein bisschen Mitgefühl klingt so, ihr wisst, was ich meine, ne? Also einfach sich willkommen und gehört zu fühlen. Und deshalb ein guter Hinweis von Jana, dass da das Umfeld einfach auch mitentscheidend ist.
Ja, vielen Dank, Lisa. Marlene, mich würde total interessieren, wie denn dein Umfeld war, was dich zum Triathlon gebracht hat. Jetzt kannst du ja auf die Karriere schon zurückblicken oder vielleicht kannst du es auch noch nicht. Wie ist die Entstehung deiner Geschichte zum Triathlon und wie geht's dir jetzt und was machst du?
Ja, ich bin mit sehr sportlichen Eltern aufgewachsen und bin dann auch eigentlich durch meine Eltern zum Triathlon-Sport gekommen, aber über viele Umwege oder über viele verschiedene Sportarten. Also ich habe schon Tennis gespielt und Leichtathletik gemacht und bin im Verein geschwommen und habe auch mal ein bisschen Basketball gespielt und im Winter Skilanglaufen, Skialpin, also eher so von allem ein bisschen was und dann tatsächlich ja vor allem durch meinen Papa, der damals Landestrainer auch war in Bayern, zum Triathlonsport gekommen. Und ja, ich muss sagen, im Rückblick, das waren schon irgendwo sehr bewegte Jahre. Es war auch nicht immer leicht. Also es war oft mehr herausfordernd als leicht. Aber es formt einen halt auch und man lernt schon auch irgendwo dann diesen Prozess auch zu leben. Also das war ein ganz großes Learning. Ich durfte ja dann mit Mitte, Ende 20, also mit 26 nochmal einen Schritt zurück in den Triathlonsport wagen, nachdem ich 2 Jahre im Ausland studiert hatte und das für mich schon fast wie abgehakt war. Aber ich hatte das Gefühl, da irgendwie fehlt da noch was und ich würde gern ja einfach nochmal alles in den Ring werfen und mich nochmal dem Triathlonsport widmen. Und ja, durch meinen damaligen Trainer, der auch damals schon mein Freund war, heute mein Mann ist, haben wir da eigentlich so das perfekte Umfeld für mich geschaffen. Aber wir haben halt in der Zeit vorher beide sehr, sehr viel gelernt, was man falsch machen kann. Also das muss ich auch sagen. Und daraus dann eben was gebaut, was ja für mich funktioniert und wo Leistung dann auch wachsen kann. Ja.
Darf ich denn fragen, was habt ihr denn falsch gemacht? Was war die Herausforderung? Weil wenn du, ich habe das ja schon angesprochen, du warst ja in den USA zum Masterstudium, oder war das das?
Genau, ja.
Ja,
genau.
Da habe ich gesehen, auf deinem Social-Media-Profil hast du auch eine gute Community gehabt. Auf jeden Fall sah es nicht nur nach Studium, sondern auch nach einer Menge Spaß aus, verbunden mit Sport.
Ja.
Daraus kam vielleicht auch die Frucht, dass man gemerkt hat, oh, ich will es jetzt aber nur noch mal wissen, wenn ich die USA wieder verlassen muss. Was war die Herausforderung? Warum hast du nicht gleich den mehr oder weniger direkten Weg, auch wenn wir alle wissen, dass es den nicht gibt? Warum hast du dich nochmal so entschieden? Also aus welcher Motivation heraus und aus welchen Fehlern vielleicht auch?
Ja, ich hatte halt immer das Gefühl, da stimmt irgendwie was nicht so im Trainingsprozess, aber vielleicht auch in der Kommunikation mit Trainern. Und ich habe mich dann auch viel damit beschäftigt und dann hatte ich ja auch angefangen, mit Fabi zusammenzuarbeiten, was übrigens auch aus der Not heraus entstanden ist, weil ich keinen nicht wirklich Anschluss gefunden hatte nach meiner Auszeit im Triathlonsport. Also da ruft dann auch keiner, juhu, wir wollen dich betreuen oder wir wollen dich irgendwie im Team haben oder so. Da ist man schon erstmal irgendwie allein auf weiter Flur gewesen. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, ich brauche ein anderes Umfeld und zwar einen Trainer, der mit dem arbeitet, was ich ihm gerade anbieten kann. Also und der nicht ein Ziel sieht und dann sagt, okay, ich stülpe dir jetzt hier einen Trainingsplan drüber, der mich dann total überfordert. Also da kommen jetzt natürlich nicht nur psychologische Themen, sondern einfach ganz normale physiologische Themen dazu. Also wenn ich halt einfach unfit bin oder jetzt in dem Fall 2 Jahre kaum geschwommen und geradelt bin, dann kann man halt nicht anfangen, wie wenn man das die ganze Zeit gemacht hätte. Also da ist schon diese Kombination einfach sportwissenschaftliche Herangehensweise, die für mich irgendwo Sinn macht oder Sinn gemacht hat. Auch ein Trainer, der mir erklärt, warum wir welches Training machen. Also was bezweckt das Training, das wir heute machen oder morgen? Und das war für mich sehr wichtig. Also diese Kommunikation zu verstehen, was im Körper passiert, wenn man dieses oder jenes Training macht. Und coach the athlete und nicht coach the plan, sage ich mal so plakativ. Ja.
Ja, Elisa, ich glaube, du wolltest was sagen, oder?
Nicht direkt, also ich finde es einfach interessant, gerade auch für alle, die uns heute zuhören, so aus dem, was Marlene erzählt, oder vielleicht kann Jana das auch stützen mit ihren Erfahrungen, wie so eine Strategie aussehen kann, um zum Beispiel die Motivation wieder aufleben zu lassen, wie das jetzt bei Marlene war, ne? Oder aufrechtzuerhalten oder eben auch so Situationen wie, ich bin verletzt oder ich verspüre eben einen großen Leistungsdruck, habe Versagensängste. Vielleicht kommen wir da auch noch später zu, Anine, ich will gar nicht vorgreifen, aber so wie Marlene jetzt ihre Strategie genannt hat, wie sie damit umgehen konnte, fände ich es super spannend zu hören oder unseren Zuhörerinnen mitzugeben, wie man gerade in solchen Situationen denken, fühlen, handeln kann.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt-Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden. Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning, ja, oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis. Keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Kann ich vielleicht direkt auch an Jana oder Marlene mal zurückgeben. Also wir, wie gesagt, hören einfach oft so dieses Thema Verletzung, ein Rückschlag im Training oder dann speziell auch, wenn es halt auf den Wettkampf hinzugeht, die Wettkampfnervosität davor, einen gewissen Leistungsdruck, den man vielleicht von außen verspürt oder sich selbst macht. Also das sind so zwei Situationen. Vielleicht könnt ihr da mal erzählen oder habt ein paar Ratschläge?
Ja, ich kann gern kurz mal was erzählen und Jana kann das Ganze dann psychologisch unterfüttern vielleicht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich Sportler einfach sicher fühlen. Also dass sie das Gefühl haben, sie können irgendwie, sie sind bereit für den Wettkampf, aber auch einfach so, ja, ein Gefühl von Sicherheit und auch, es passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn der Wettkampf irgendwie schlecht läuft oder so. Am Ende ist es nur Sport, ne? Also am Ende ist es nichts Lebensbedrohliches und es sollte ja schon auch einfach Spaß machen. Also das da irgendwie zu schaffen, auch ja beim Sportler eine gewisse Lockerheit entstehen zu lassen, weil aufgeregt sind wir alle vorm Wettkampf. Also es ist niemand steht an der Startlinie und denkt sich so, das ist mir heute scheißegal. Also das gibt's einfach nicht. Und da, glaube ich, muss man eher versuchen, so Ruhe reinzubringen und Selbstsicherheit und eher ein bisschen runterfahren. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin nicht genug aufgeregt, dann war ich genau richtig gut aufgeregt, weil dann eben nicht diese schlechten Sachen wie ja auch Bewegungshemmung oder so, was ja auch ein Thema ist, dazukommen, weil wenn man zu aufgeregt hat und das auch in Angst irgendwie umschlägt, dann kann das auch irgendwie die Motorik hemmen oder man hat Probleme mit der Atmung und so. Und ja, es würde mich jetzt natürlich auch interessieren, was Jana dazu zu sagen hat. Vielleicht kann sie mir das retrospektiv auch erklären, was da genau im Körper passiert, ja.
Ich ergänze gerne. Marlene, ich finde super spannend, dass du nochmal diesen Sicherheitsaspekt angesprochen hast, weil ich glaube, genau darauf kommt es auch an, dass man Athleten sicher fühlen lässt, dass man gleichzeitig aber auch deutlich macht, dass eine gewisse Angst oder so ein Druck völlig normal sind. Und dass es ja auch irgendwie wichtig ist, wenn wir uns diese Umgekehrung angucken im Jerks-Dodson-Gesetz, was eine bestimmte Aktivierung, ein bestimmter Druck, eine bestimmte Sorge vielleicht auch wichtig ist, um überhaupt Leistung zu zeigen. Und dass das dann halt auch irgendwann kippen kann und sich Leistung dadurch reduziert. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es super wichtig ist, darüber zu sprechen. Die Erfahrung zu machen, dass es anderen Sportlerinnen ähnlich geht, dass man mit diesen Themen nicht allein auch so eine gewisse Fehlerkultur einzurichten im Verband, ne? Dass Fehler menschlich sind, dass dazugehören. Und dass jeder Versuch auch eine Möglichkeit ist zu lernen und das auch Rückschläge deshalb wichtig sind. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ja zuvor auch über das Thema Motivation gesprochen, um von der deutschen Sportschule nochmal eine Theorie auch mit reinzuwerfen, diese Selbstbestimmungstheorie, auch von Lisa und Ryan, wo man sagt, Motivation wird aufrechterhalten über die Erfüllung von psychologischen Grundbedürfnissen. Da geht es darum, Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit auch zu stärken. Das ist total wichtig, also Autonomie zu stärken, indem man vielleicht einen Trainingsplan mit Wahlmöglichkeiten anbietet, dass man Kompetenzerleben erhöht, indem man über die Fortschritte auch deutlich macht. Oder Marlene, wie du auch gesagt hast, vielleicht Kompetenzerleben stärkt, indem man genau erklärt, warum mache ich das, was ich jetzt gerade mache, also ein gewisse eigenes, eine eigene Vorstellung zu entwickeln, warum das gerade gut ist, was ich mache. Und die soziale Eingebundenheit immer wieder stärken, ne? Also die Eingebundenheit in die Trainingsgruppe, den Austausch mit dem Coach fördern, aber auch mit anderen Trainingsmitgliedern. Das vielleicht noch zum Thema Motivation. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausreichend unterfüttert mit psychologischem Basiswissen.
Ja, also für mich wäre da noch viel dran anzuschließen, aber ich hoffe, Marlene, deine Fragen sind irgendwie beantwortet, weil es super spannend ist, wie du aus diesem ganzen Praxisfeld jetzt die Möglichkeit hast, drauf zu schauen und genau das zeigst, was Jana auch schon gesagt hat, dass Frauen einfach vielleicht doch ein Stück weit besser drüber sprechen können. Vielleicht, ich will hier keine Stereotypen verklopfen, sehr reflektiert mit umgehen. Und ich habe mal versucht mitzuschreiben, als Jana gesprochen hat, ist mir nicht ganz gelungen. Aber da ist mir eine Anschlussfrage eingefallen. Dieses, dass der Trainer auch erklärt, warum mache ich das, wofür ist das gut, und dass der Athlet sich nicht so dem hingibt, was ihm denn aufobstruiert wird. Also so diese Autonomie, die du beschrieben hast, die da sein muss, die eben auch wieder Selbstvertrauen schafft und vielleicht auch die Identität mit dem, was man tut, erhöht, und dass man eigene Vorstellungen von dem entwickelt, was man erreichen möchte oder will. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen zu dem Age-Grouper, dem Autonormalsportler. Das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Triathlet sein. Ich glaube, das ist überall recht ähnlich. Wie kann ich mich aufstellen? Wie kann ich mich selber stärken in den Punkten, die du jetzt genannt hast, Jana, um einfach, ich sage jetzt mal, sicherer zu werden? Und dann auch Sicherheit zu entwickeln, das kann ich. Ich kann das schaffen, ich kann mich dahinstellen mit dem, was ich für mich jetzt erarbeitet habe. Wie kann ich mich selber so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal backuppen, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Hast du da einen Tipp, Jana?
Ja, ganz viele Tipps. Aber ich habe erstmal beispielsweise auch an positive Selbstgedacht, ne, die man sich auch entwickeln kann. Also wie schaffe ich es auch bei Misserfolgen oder Niederlagen trotzdem noch, ja, positiv mit mir zu sprechen. Das kann man gut auch in der Sportpsychologie vorbereiten, gemeinsam mit Sportpsychologin oder auch alleine. Also, welche Sätze motivieren mich, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch wenn es besonders gut läuft. Also, positive Selbstgespräche ist so ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig und auch relevant empfinde. Aber vielleicht auch immer wieder sich deutlich machen, eine Leistung ist jetzt nicht von einem speziellen Event abhängig, ne, sondern ich versuche mal so den Gesamterfolg meiner sportlichen Karriere zu sehen und da auch immer wieder so intra-individuelle Unterschiede heranzuziehen. Also ich vergleiche mich selber mit meinen bisherigen Erfahrungen, Erfolgen und gucke mich immer nur nach links und rechts. Ein, ja, wichtiger Punkt. Und über all dem steht ja auch, ja, Selbstwirksamkeitserfahrung auch außerhalb des Sports, ne? Also auch gucken, wer neben meiner Rolle als Athletin in dem Fall, worüber definiere ich mich, was macht mich aus, genau, welche anderen Eigenschaften habe ich, bestehe ich, was schätzen andere auch an mir, da kann man gut in den Austausch gehen mit Freunden, mit Familie.
Da fällt mir eine spezielle Frage ein. Einige, die vielleicht den Podcast schon gehört haben, haben von mir öfter mal gehört, dass ich mich selber feiere. Das ist manchmal, das ist nicht so erhöhend gemeint, dass ich alles toll finde, was ich mache, auf gar keinen Fall. Aber dass ich immer denke, dass man sich doch eigentlich, ja, selber mehr wertschätzen sollte und positiv über sich spricht. Und für mich ist das immer so zusammengefasst in, lass uns das feiern oder feier dich einfach für das, was du gemacht hast, was du kannst, was du erreicht hast, und hab Spaß damit. Ich sehe manchmal Athleten über die Ziellinie laufen, die heben dann so ein bisschen die Hände und schauen dann aber gleichzeitig nach unten und kommen natürlich nach einem Wettkampf erschöpft über die Ziellinie. Man muss irgendwie nach Atem ringen und manchmal kann man nichts mehr sehen und man kann seine Füße nicht mehr sortieren. So, das verstehe ich alles. Die einzige, wo mir jetzt gerade einfällt, die wirklich sich feiert an der Ziellinie, ist Lucy Charles Barclay. Die reißt immer dieses Band hoch und schreit ihre ganze, weiß ich, Restenergie sie noch hat raus und freut sich richtig. Und was ich eigentlich fragen will, ist, ich stelle immer wieder meine eigenen Beobachtungen fest, dass die Freude der Triathleten immer so ein bisschen gebremst ist. Also nicht, weil man nicht mehr kann, weißt du, weil man schwarz vor Augen ist, sondern das ist immer so verhalten. Was sind eure Eindrücke dazu? Also, weil ich finde, man muss ja mit dem Erfolg auch irgendwie umgehen. Klar kann ich dann positiv mit mir reden und sagen, hast du gut gemacht und so, um das jetzt mal so ein bisschen einfach zu sagen. Aber man muss es ja auch feiern. Man muss ja auch, die Freude muss ja auch irgendwie im Körper ankommen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich kann da vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, es ist halt sehr individuell. Manche externalisieren Freude halt sehr stark nach außen. Manche nutzen das vielleicht auch zum Selbstmarketing, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint, aber im Triathlon-Sport ist natürlich schon auch irgendwo wichtig, ja, für Sponsoren aufzutreten und so weiter. Und da bildet man ja auch irgendwie ja was Gewisses ab, ne, was man schon auch über soziale Netzwerke dann aufbaut, also inwieweit sich das dann mit einer realen Person auch deckt, so, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, es ist, also manche, also ich hatte es auch ganz oft, auch wenn ich, keine Ahnung, Rennen gewonnen habe oder gut war, so, ich bin über die Ziellinie und ich war da halt so nur bei mir, also so, und das war so das, was ich dann gefeiert habe, aber halt auf meine Art und Weise in mir drin. Weißt du, was ich meine? Also das, ich glaube, es ist einfach sehr individuell, wie Menschen feiern so.
Vielleicht daran anschließend kann ich ein Stück weit bestätigen, was Marlene sagt, weil ich ja auch in meiner beruflichen Laufbahn jetzt sehr oft schon an einer Ziellinie stand und beobachtet habe, wenn die Leute da reinkommen. Ich glaube, es ist manchmal tatsächlich erstmal diese Erschöpfung oder auch vieles, was da von einem abfällt, weil ich erlebe schon, wenn diese Personen dann 2-3 Minuten später ihre Familien treffen, dass da Tränen fließen, dass da Lachen da ist und Freude da ist. Also von daher glaube ich auch, dass manchmal liegt vielleicht tatsächlich einfach daran, dass es schon echt anstrengend war. Aber gleichzeitig finde ich es einen guten Punkt, Anine. Ich finde das super, dass du das gesagt hast, dieses sich selbst zu feiern, machen wir, glaube ich, viel zu wenig, weil es bei vielen dann doch, ich kann es jetzt nur vermuten, aber sicherlich auch der Fall ist, dass man mehr an das denkt, was man hätte besser machen können. Ah, Schwimmen lief heute nicht so gut oder ne, jetzt habe ich eine Radflasche verloren und was wäre, wenn und so. Statt das zu feiern, was man erreicht hat in dem Moment. Ja. Und da muss ich sagen, ist der Triathlon, glaube ich, ein Stück weit einfach auch sehr leistungsorientiert in gewissen Bereichen, auch im Altersklassenbereich. Und daher kommt das eventuell, ne? Also das ist einfach diese sehr hohe und enge Leistungsdichte gibt. Aber ja, ich denke mir auch, betrachte das, was du heute alles geschafft hast. Und ich glaube, den 100% perfekten Tag, ich weiß nicht, Marlene, ob es den gibt oder mal gab bei dir, aber es gibt wahrscheinlich immer was hätte noch besser laufen können. So dass manchmal das Positive in den Hintergrund rückt.
Ja, kann ich schon mich anschließen, aber ich glaube, wie gesagt, es gibt schon einfach verschiedene Arten auch zu feiern und nicht alle, also manche schreien halt eher in sich rein, anstelle das so nach außen zu tragen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man das nicht so, weiß ich nicht, dann vielleicht in dem Moment nicht so krass nach außen trägt. Aber ich glaube schon auch, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie war auch so der Rennverlauf. Es gibt einfach manche Rennen, die sind so extrem stressig und da fällt dann in dem Moment, wo man die Ziellinie überquert, vor allem bei kurzen Rennen, so zum Beispiel diese Supersprintrennen, wo man mehrere kurze Rennen am Tag hat und immer so diese K.O.-Kriterien, also man muss immer gucken, dass man nicht rausgekickt wird, und das ist halt unheimlich stressig, also mental und physisch. Und wenn man da dann über die Ziellinie läuft, man ist halt einfach nur froh, dass es vorbei ist. Man hat dann irgendwie manchmal tatsächlich gar nicht mehr so die Ressourcen, oder ja, die Ressourcen dann noch so ja, da noch irgendwie ein Fünkchen zu geben, um zu feiern. Also ja, Lisa, ich schließe mich dir an. Gab definitiv schon Rennen, wo einfach keine Luft mehr da war für sowas. Ja, und dann vielleicht ein paar Minuten später, genau, dann mit Trainern, Familie, Freunde, mit Konkurrentinnen, dass man da dann, wenn so ein bisschen alles abfällt, man sich dann eher freuen kann. Ja.
Da bin ich ganz bei dir. Marlene, danke, dass du das teilst und danke, Lisa, dass du das nochmal angebracht hast. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne nachfragen, Jana, gibt es Feiertypen und gibt es Unterschiede in Sportarten?
Feiertypen hängt, denke ich, ganz eng auch mit der Persönlichkeit zusammen von den Athleten. Was merkt man, macht mich vielleicht auch außerhalb des Sports aus? Wie gehe ich mit anderen Emotionen außerhalb von Freude um? Und ich bin total bei dir, Anine, wenn du sagst, der innere Kritiker, den können wir auch mal beiseite schieben und uns feiern. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon stille Freude als total authentisch erlebt. Und echt, ich glaube, da hat recht und gesagt, es ist einfach individuell. Und ja, Sportarten, da habe ich gerade ganz klassisch und stereotyp Freude beim Fußball vor Augen und dann im Vergleich gerade Anine oder Marlene, eure Beispiele, Lisa, von der Ziellinie beim Triathlon, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Kann ich jetzt nicht mit Studien untermauern, aber dass Freude da manchmal lauter, einen Ausdruck stärker gezeigt, kann ich mir vorstellen. Beispielsweise jetzt im Teamsportarten. Genau. Ja, im Teamsportarten. Ich lasse es mal so stehen.
Ja, das macht irgendwie total Sinn, weil dieser Weg im Triathlon über die Ziellinien zu kommen, das ist ja irgendwie auch eine Teamleistung. Also wenn ich dieses soziale Gefüge habe und mich in Sicherheit wiege im Training, der längste Prozess ist ja einfach das Training bis zur Ziellinie, der Wettkampf ist ja irgendwo der kleinste Teil, dann kommt wahrscheinlich die Freude erst auf, wenn ich meine Familie in den Arm nehmen kann. Und so ist es im Teamsport auch. Da habe ich ja meine ganze Familie schon auf dem Feld. Da kann ich ja gleich knutschen und feiern und schreien und wie die Fußballer es alle machen, sich umarmen und auf den Knien über den Rasen rutschen, was sie alles tun. Das ist immer so ein bisschen unsichtbar im Triathlon und ist dann, so wie Lisa gesagt hat, ein bisschen behind the scenes oder wenn man den Athleten dann irgendwann erreichen kann, wenn er denn da aus dem Zielkanal kommt und so. Das macht schon irgendwie total Sinn. Weil Freude dann ja auch schöner ist, wenn man sie teilt, so wie das mit der Liebe auch ist. Das ist super spannend, euch zuzuhören, gerade Marlene. Ich könnte dir noch länger zuhören. Ich würde dir aber gerne noch eine Frage stellen. Was machst du denn jetzt? Was machst du mit deinem Leben, wenn du nicht mehr unbedingt eine Ziellinie in deinem Terminplan hast?
Ich befinde mich gerade im Übergang in ein normales, ziviles Berufsleben. Tätigkeit und werde in einer Kommunikationsagentur, Kreativagentur hier in Ulm anfangen zu arbeiten im Bereich Strategie, Konzeption, auch ein bisschen gestalterisch. Und das ist wirklich eine ganz arg spannende und tolle Rolle. Und ich habe schon viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten und viele neue Sachen gelernt und ich sag mal, meine Ziele haben sich jetzt vom Sportlichen eben in einen anderen Bereich verlagert, aber mir wird jetzt halt, mir werden jetzt im Nachhinein natürlich viele Sachen bewusst, also wie mich auch der Sport geprägt hat und wie man doch einfach als Sportler immer so einen Drang und ein Streben hat, besser zu werden und irgendwie auch Sachen zu erreichen. Und dann vielleicht auch gar nicht so gut damit klarkommt, wenn ein Tag halt einfach mal so ist. Also wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, man wurschtelt halt in vielen Projekten so ein bisschen rum, aber man bringt nichts so wirklich zum Abschluss. Also mittlerweile ist es schon in Ordnung, aber man, das ist schon, hat schon irgendwo so seine Schwierigkeit und klar, da muss man natürlich auch, also ich habe mich da auch ein bisschen mit anderen ausgetauscht. Also wenn man natürlich so viel trainiert oder Training macht, wie ich es gemacht habe, dann hat man über den Tag verteilt sehr kräftig Hormonausschüttung. Und das hat man natürlich, wenn man jetzt an einem Schreibtisch sitzt, nicht mehr so. Außer man ist vielleicht, keine Ahnung, im Investmentbanking oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber genau, also das ist halt einfach, es ist einfach eine Umstellung. Es war mir aber bewusst und ich glaube, ich habe es ganz gut jetzt gemeistert, aber es war eine Umstellung, ne? Also es war schon eine große Umstellung und ich glaube, als Sportler hat man auch nochmal einen höheren Drang, was zu machen, für was man brennt, wo man eine Sinnhaftigkeit drin sieht. Also ich glaube, da ist man einfach so gestrickt und das muss man auch anerkennen. Also das war schon auch im Prozess der Umstellung ein großes Thema für mich und bin sehr froh, jetzt einen Platz gefunden zu haben, wo ich mich sehr wohlfühle und ordentlich gechallenged werde, aber ja, genau im richtigen Maß.
Na, das ist ganz toll zu hören. Das ist wirklich ganz toll zu hören, dass du erstmal was gefunden hast, was dir auch Spaß macht, dass du merkst, dass du den ganzen Ehrgeiz irgendwo auch nicht ablegen kannst. Wir wissen ja alle, wenn man einmal ein Sportlerherz hat, dann hat man das. Und irgendwo muss man ja seine Energie dann auch noch losbringen. Nicht von den Beinen, sondern vom Kopf. Und oder auch vom Kopf, weil ich bin mir sicher, ein bisschen Sport wirst du sicherlich noch machen. Aber auch diese hormonelle Geschichte, dass uns die Hormone ja fest im Griff haben, dass die uns steuern und dass man sich da anders lernt, regulieren zu müssen. Da fällt mir eine Frage ein, wenn ich mir das erlauben darf, das noch zu fragen an Jana. Jetzt bist du ja, hast du gesagt, viel für junge Sportler zuständig, die in den Leistungssport eintreten möchten oder dabei sind oder du begleitest sie dabei. Wie ist deine Erfahrung mit dem, was Marlene gerade beschrieben hat? Wie ist der Austritt? Wie geht man am besten vor? Weil ich kann da vielleicht auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe auch mein ganzes Leben Sport gemacht. Jede Minute, die ich keinen Sport gemacht habe, war verloren im Leben. Wenn man mal keine Kniebeugen gemacht hatte, hatte man gleich einen Leistungsabfall. Nein, so schlimm war es nicht. Aber diese, wie ich sie genannt habe, Exit-Strategie auszusteigen und zum Beispiel ein Kind zu bekommen oder sich auch wirklich zu entscheiden, ich beende meine leistungssportliche Karriere und trete in ein Berufsleben ein mit einem Beruf, den ich im besten Fall mag und gelernt habe. Was gibt's so von weiblicher Seite vielleicht zu bedenken? Ich meine, ich bin relativ direkt ausgestiegen und habe ein Kind bekommen. So diese 9 Monate, 40 Wochen Schwangerschaft, die habe ich mehr oder weniger abtrainiert und dann war plötzlich da ein Kind da. Das war, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, die größte Veränderung in meinem Leben. Das geht wahrscheinlich jeder Frau so mit dem ersten, zweiten, dritten oder weiteren Kind. Aber der Switch von der hormonellen Situation aus dem Leistungssport und dieses Erreichen wollen, dieses Leisten wollen, das begibt sich ja dann mit einem Kind zum Beispiel auf eine ganz andere Ebene oder eben auch im Berufsleben. Was sind da so deine Erfahrungen? Hast du welche?
Ja, auf jeden Fall. An die Gedanke nochmal zu zahlen, dieser persönlichen Erfahrung. Im Nachwuchs ist halt dieses Thema Familienplanung natürlich noch nicht so zentral, aber Ausstieg aus dem Leistungssport auf jeden Fall. Ne? Also ich habe jahrelang für ein bestimmtes Ziel trainiert und ne, habe vielleicht andere Bereiche in meinem Leben dafür eher vernachlässigt und dann klappt es aufgrund einer Verletzung oder was auch immer nicht. Genau, dafür ist total wichtig, wurde ja gerade schon mal angesprochen, auch sich der eigenen Identität außerhalb des Sports schon im Leistungssport bewusst zu machen. Ne? Also welche anderen Bereiche gibt es in meinem Leben, die mir wichtig sind? Welche Rolle erfülle ich da? Was schätzen andere an mir? Was schätze ich selber in diesen Rollen auch an mir, um da vorbereitet zu sein auf dem Leben außerhalb des Sports? Also da wirklich nochmal mit eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass das vielleicht auch ein Stück weit normal ist, dass es schwierig ist, auszusteigen, dass man das auch bedauern darf, kann, muss. Und das ist ja auch irgendwie zeigt, wie besonders und wertvoll die Zeit auch war für einen persönlichen. Ich glaube, Marlene, und so geht es dir ja wahrscheinlich auch, dass man diese Erfahrungen, die man gemacht hat im Leistungssport, die Kompetenzen, die man aufgebaut hat, das, was man so mitgenommen hat, dass einem das, wenn auch nicht im Sport direkt, aber auch in anderen Lebensbereichen, echt weiterhilft. Ne? Also Durchhaltevermögen, Struktur, das sind ja alles Kompetenzen, die man vielleicht auch an Nina als Mutter wird, ne, wieder auch zu tragen kann.
Ja, also Durchhaltevermögen braucht man als Mutter auf jeden Fall. Ich würde mir mal selber sagen, vielleicht kann Lisa das auch bestätigen, wenn man Ausdauersport vorher gemacht hat, hilft es schon ein bisschen.
Ja, sicherlich. So wie schön Jana das eben gesagt hat, was wie lehrreich so eine sportliche Karriere ist. So lehrreich ist auch das Mama-Dasein definitiv. Also die Reihe an Kompetenzen, die ich jetzt mal so selbstbewusst sage, mir angeeignet zu haben oder erlernt zu haben mit meinen zwei Kindern, hätte mir wahrscheinlich kein Führungskräfte-Coaching geben können. Und auch da, aber da können unsere Zuhörerinnen vielleicht mal in euren alten Folgen nachschauen, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie auch das weiterhin möglich ist, mit Kindern den Sport zu machen. Da haben wir jetzt nicht über den Leistungssport gesprochen, aber die meisten, die uns heute zuhören, betreiben das ja auch eher auf der breiten Sportseite. Es ist nicht vorbei, kann ich sagen, auch aus persönlicher Erfahrung. Es ist anders, aber es macht genauso viel Spaß.
Voll, da gehe ich mit. Ich habe nämlich auch zwei kleine und kleine Insider. Lisa und ich, wir haben beide eine Tilda zu Hause. Das aber durch Zufall, die auch noch fast gleich alt sind.
Ja, noch ein bisschen Altersunterschied. Ja. Aber genau.
Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Outro zu der ganzen Sache. Ich persönlich hätte das Gefühl, man könnte noch eine Anschlussfolge da dran machen. Aber für heute versuche ich das mal zusammenzufassen, dass wir keine Pauschalisierung zwischen Männern und Frauen machen müssen und dürfen. Dass wir auf jeden Fall mit der Selbstbestimmungstheorie uns noch beschäftigen dürfen als Frau im Punkto Training, alles was Autonomie und mehr Kompetenz erleben betrifft, fordert das ruhig ein, ob von euren Trainern oder Trainerinnen, ganz egal. Und dass ihr bitte den Austausch untereinander, so wie wir das ja hier hoffentlich für euch heute angestoßen haben, auch wahrnehmt, weil ich nehme das jetzt auch so wahr, das Gespräch mit euch, auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich sehen, respektive kennen, es gibt einfach Energie zurück, dass man weiß, man ist nie alleine. Das ist mit dem Mama-Dasein auch so. Manchmal, wenn alles über einem zusammenfällt, dann sitze ich immer da und denke, irgendwo auf dieser Welt geht es gerade jemandem auch so und ich bin nicht allein. Dann atmet man ein und aus und dann kann man auch wieder an die nächste Startlinie sich hinstellen. Jedenfalls ist das so ein bisschen meine Theorie. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das muss dann jeder für sich selber rausfinden. Und für mich war das ja mega, mit so vielen reflektierten Frauen zu sprechen. Ich danke euch herzlich. Habt ihr uns noch was mitzugeben? Möchtet ihr noch was sagen?
Ja, so Podcast-Erfahrung, meine Podcast-Premiere hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal dabei bist in der nächsten nahen Zeit. Das wäre sicherlich ein Riesengewinn. Vielen Dank.
In der Fortsetzungsfolge. Ja, gerne.
Cool.
Ich sage auch danke für die Möglichkeit. Ist immer schön, wenn man nochmal so ein bisschen reflektieren kann im Nachhinein. Ja, ist eigentlich ganz cool, wenn man mit anderen Leuten drüber spricht, weil es einem dann manchmal nochmal so ein bisschen bewusster wird, was nimmt man jetzt aus dem Sport mit, zum Beispiel normales, in Anführungsstrichen, Berufsleben. Ja, danke.
Ich danke dir an und sage vielen Dank und nochmal die Message an alle da draußen. Feiert euch, feiert den Weltfrauentag, alle Erfolge. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, die Folge wird am 11. März ausgestrahlt. Der Weltfrauentag findet immer am 8. März statt, aber ich gebe als Vorschlag, sich einfach weiter darüber hinaus zu feiern, ganz egal.
Unabhängig vom Tag, absolut.
Ja. Vielen Dank euch. Bis bald.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.